am roten Mikrofon.
Mit Matthias und Viola von den Jusosmen Lübbecke. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge am roten Mikrofon. Ich bin Viola.
Und ich bin Matthias.
Nett, dass du dich auch vorstellst.
Ja, du hast so eine lange Pause gemacht.
Entschuldigung. Genau. Wir sind wieder da. Diesmal zum Glück mit einer nicht so langen Pause. Also wir versuchen jetzt wirklich regelmäßig auch wieder rauszukommen. Einmal im Monat, immer Mitte des Monats. Ich glaube, wir sind jetzt immer mittwochs rausgekommen.
Wobei, das hat ja geklappt, oder jetzt mit dem zeitlichen Abstand?
Ja, das hat jetzt wunderbar geklappt. Ich bin sehr stolz auf uns, ehrlich gesagt.
Mensch.
Ja, wir möchten heute nochmal so ein bisschen über den Wahlkampf reden. Es sind ja einige nicht so schöne Dinge passiert, auf jeden Fall auch in Deutschland im Europawahlkampf. Ich weiß nicht, Matthias, möchtest du noch einen Einblick in den niederländischen Wahlkampf geben?
Also ich glaube, ich bekomme ja davon nicht so ganz viel mit, generell. Man nimmt ja hier doch in der Bubble, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie in Deutschland noch nicht so ganz angefangen. Also man sieht jetzt, glaube ich, so langsam Wahlplakate, aber auch nur so halb, ne? Es ist Und rein inhaltlich ist das halt, vielleicht schaffen wir es, also die Sozialdemokratische Partei der Niederlande ist ja mit den Grünen zusammengegangen, jetzt vor einigen Monaten, und die laufen jetzt fast unter einer eigenen Partei, aber noch nicht so ganz, aber haben aber eine eigene Liste. Vielleicht schaffen die es nochmal stärkste Kraft zu werden bei der Europawahl. Oder halt eben dann die Rechtsextremen mit der Partei von Geert Wilders.
Ja.
Aber ja, so ganz würde ich sagen, ist der Europawahlkampf hier auch noch nicht angekommen.
Das passt doch zu unserem Bild hier in Deutschland. Also es ist auch nicht wirklich gestartet, obwohl man sagen muss, der Hass ist schon gestartet.
Das stimmt.
Also man kann sagen, wir kommen gerade alle aus unseren Löchern und fangen an, Wahlplakate aufzuhängen und die ersten Stände zu machen und die ersten Sachen zu verteilen und so, und sind noch nicht so richtig in der heißen Phase angekommen. Und trotzdem gab es schon einige Angriffe auf PolitikerInnen oder auch einfach Leute, die Wahlkampf gemacht haben. Und wie gesagt, das, was wir eigentlich auch immer machen, in unseren Städten sozusagen Sachen aufhängen, Sachen verteilen und so, die dabei angegriffen wurden, zum Beispiel ganz, ich will nicht sagen prominent, aber ganz groß ist der Fall geworden von Matthias Ecke, der jetzt ja auch schon Europaabgeordneter ist, in Dresden. Und da muss ich sagen, das hat mich echt getroffen.
Okay.
Irgendwie.
Du meinst du persönlich?
Auf eine Art. Ja, ich war ja jetzt in Dresden. Ich kenne auch einige Jusos von denen. Denen geht es soweit ganz gut, aber es ist natürlich auch irgendwie, ich habe ja auch davon schon gesprochen, dass wir gerne im Wahlkampf helfen möchten, in Sachsen auch. Und das ist natürlich krass, weil man sich dann natürlich überlegt, möchte ich das, also ich bin dann tatsächlich wirklich in der Gefahr, nicht nur, ich sag mal, mit Nazis zu diskutieren und irgendwie sich mal eine Beleidigung anzuhören, sondern die Gefahr, dass man wirklich körperlich verletzt wird, schwer verletzt wird. Und das finde ich irgendwie so auch auf einer persönlichen Ebene echt eine krasse Frage. So.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das Schlimme jetzt in dieser Zeit ist ja vor allen Dingen jetzt so kurz vor dem Europawahlkampf, dass das passiert ist jetzt in dieser Zeit, ist ja einfach, dass es Nachahmer findet. Ne? Also jetzt mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber es war ja Matthias Ecke, der Angriff, und dann weiß ich nicht. 3 Tage später, wenn überhaupt, ist dann Franziska Giffey in der Bücherei und kriegt einen Jutebeutel, also von hinten mit irgendwas Schwerem drin, über den Kopf gezogen, in den Nacken. Und dann gab es aber auch noch grüne Wahlkampfteams, die dann zum Beispiel dann auch wieder in Ostdeutschland angegriffen wurden. Und das muss man fast schon sagen, dass das so Nachnahmeeffekte in einer aufgeheizten politischen Stimmung sind. Und
Also vor der Sache mit Matthias Ecke ist ja auf jeden Fall, glaube ich, sind zwei Leute von den Grünen, wenn ich das richtig erinnere, in Essen angegriffen worden.
Oh, okay.
Und jetzt quasi an dem gleichen Abend, an dem Matthias Ecke angegriffen wurde, auch Grüne, die Wahlkampf gemacht haben, auch in Dresden, ganz in der Nähe, und ich glaube jetzt ein paar Tage später auch nochmal. Also es ist, da hast du recht, es häuft sich halt. Und wenn sozusagen einer anfängt und sagt, ja, es ist eigentlich okay, wenn man Politiker haut, dann machen das natürlich ganz viele nach. Genau das, was du gerade gesagt hast, so. Ja.
Ja, ich habe jetzt gerade so nachgedacht, ob man jetzt einen Vergleich zieht. Es gibt ja auch, das ist jetzt schon wirklich einige Jahre her, aber
Ja.
Andreas, wenn das einem was sagt, das war ja ein, ja, Massenmörder, der Anschläge in Oslo und auf Utøya, richtig, auf einer kleinen Insel in Norwegen quasi.
Ganz viele Sozialdemokraten
Genau.
gestorben.
Da wurden ganz viele unserer Genossen in Norwegen von ihm umgebracht. Und das Problem ist ja, solche Anschläge werden dann ja quasi verwendet, um weitere zu quasi zu legitimieren. Einerseits ideologisch, aber auch gerade so wirklich als Vorbild und als, ja, ganz klare, ich berufe mich auf diese Person, die hat es quasi vorgemacht, ich mache es jetzt danach. Das gleiche auch mit Christchurch in Neuseeland vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren. Und das kann man jetzt natürlich jetzt nicht vergleichen, mit dem Angriff auf Matthias Ecke und anderen hier in Deutschland. Aber das ist halt, wenn man sich diese ganz großen Sachen, von denen wir quasi wissen, wo man auch so ein bisschen geforscht hat, wie die quasi zustande gekommen sind, dann sieht man ja ganz eindeutig, dass das so, ja, wirkliche Kopien sind. Und dann muss man vielleicht auch warten, dass es vielleicht eben im kleinen Maßstab, eben mit ich schlag einen Politiker hier auf der Straße, halt, dass dann eben das auch solche, ja, Kopien sind letztendlich.
Ja, aber ich denke halt, das ist halt so eine Gewalt, die sich halt immer erhöht, und ich glaube, die, also natürlich, diese Anschläge gab es vorher, und ich würde sagen, vielleicht auch gehäuft in der letzten Zeit, wenn man sich Halle und Hanau anschaut, aber es wird halt mehr, und es wird halt nicht nur sozusagen die ganz Bösen, die ganz viele Leute ermorden, sondern es wird sichtbarer auf der Straße, dass es Gewalt gibt. Und das trifft dann halt wirklich ja, mehr Leute. Und es ist vielleicht ein bisschen, ich hadere da gerade mit, weil das ist jetzt eine sehr weiße Perspektive, weil viele Leute aus migrantischen Communities wahrscheinlich auch sehr betroffen waren nach Hanau und nach Halle aus jüdischen Communities, und wir das sozusagen jetzt erst merken, wenn es an unsere eigene Partei sozusagen geht. Das ist natürlich sehr privilegiert irgendwie. Aber man kriegt schon Schiss auf jeden Fall.
Ja, absolut. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen quasi bei uns. Also ich meine jetzt bei der Partei und bei uns beim Podcast quasi zwei Sachen dazu. Also zum Beispiel der Anschlag in Halle, der ist ja bei uns Jusos schon, ich sage jetzt mal, wichtig gewesen. Also man hat sich ja schon versucht daran zu erinnern, das vielleicht irgendwie zu erklären, quasi das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich anzugehen. Aber jetzt, wo das halt wirklich, so wie du gesagt hast, quasi jetzt Matthias Ecke betroffen hat, dann fühlt sich das nochmal auf einer anderen Ebene an. Ich glaube auch für viele im Verband. Und was das für ein wichtiges Thema ist, sieht man, glaube ich, auch bei uns im Podcast, weil über dieses Thema haben wir eigentlich schon drüber geredet und eigentlich wollten wir jetzt so thematisch ein bisschen vorangehen. Aber jetzt gab es wirklich diesen Präzedenzfall, das muss man so mal ganz klar sagen. Und dann haben wir uns gefragt, können wir das einfach so links liegen lassen, wenn da jemand aus unserer Partei, aber generell demokratische Politikerin angegriffen wird? Und das konnten wir halt eben nicht links liegen lassen. Und jetzt reden wir quasi schon wieder über dieses Thema. Und das zeigt halt einfach, wie die politische Atmosphäre immer schlechter wird, ungefährlicher wird. Aber es ist natürlich etwas, das für viele Menschen vorher schon der Fall war und das jetzt einfach nur, ja, für uns jetzt so wirkt, obwohl es für andere, viele Menschen halt eben schon ganz lange ganz schlimm war.
Ja, genau. Also ich kann ja vielleicht mal ein bisschen was aus dem Studierendenparlament erzählen. Ich bin ja, wie gesagt, Stupa-Vorsitzende im Studierendenparlament in Bielefeld. Und das ist echt eine spannende Situation, weil die meisten Leute, also Studierendenschaft ist irgendwie relativ links oder sehr links geprägt, viele verschiedene kleinere, größere linke Gruppen. Und dann gibt es eben auch den Florian Rust, das ist wirklich ein richtig krasser Fascho. Also der, das kann man nicht anders sagen, der ist einfach aus der jungen Alternativen rausgeflogen, weil der zu rechts war für die AfD und für die junge Alternative, die ja noch rechter als die AfD ist. Und das ist so, dass er halt da sitzt und sich einen ablacht, wenn sich die linken Gruppen irgendwie zerfleischen und sich streiten im Parlament. Wo man sagen würde, okay, es gehört irgendwie auch dazu, dass die linken Gruppen sich, also ne, dass wir uns irgendwie streiten, dass wir debattieren und dass wir da, dass es vielleicht auch mal ein bisschen härter wird. Aber es ist halt irgendwie echt krass, weil du siehst halt immer, der ist da und der freut sich, dass es einfach nicht funktioniert, sozusagen. Und dass es Beef gibt. Und ich finde das so ganz krass, weil man fragt sich dann, wie geht man damit um? Also ich habe da auch keine Lösung für. Ignoriert man das? Es gibt auch Leute, die dann jedes Mal, wenn er reinkommt in den Raum, ihm einen blöden Spruch drücken. Ist das die Lösung? Ich weiß es nicht. Also es ist so, was macht man? Aber man möchte es ja auch nicht normalisieren. Und ich denke mir mal so, müssen wir mal so die Namen abhaken, wer da ist, ne, für die Beschlussfähigkeit. Und dann ist es halt immer so, man muss natürlich den Namen auch aufrufen und es fühlt sich nicht richtig an, diesen Namen aufzurufen. Aber du musst es natürlich machen, weil es gehört zum Job dazu. Aber das allein, dass er da sitzt, es fühlt sich schon so falsch an irgendwie. Und du weißt genau, dass...
Ja, sorry. Nee, ich beende gerne.
Du weißt halt genau, dass das jemand ist, der Leute anstachelt zu solchen Taten oder zu... Attentaten, zu Angriffen auf Wahlkämpfende und so, dass die AfD und Nazis diesen Grundboden, diesen Nährboden quasi dafür legen.
Ja, das ist, es ist ja das ganz spannende Spannungsverhältnis der Demokratie so ein bisschen. Also erstmal natürlich aus persönlicher Sicht, für dich wahrscheinlich, oder auch für alle anderen, die dort sitzen. Du hast da wirklich einen, der euch quasi auslacht, weil ihr an der Demokratie teilnimmt, weil ihr debattiert um die besten Ideen und so weiter. Und wenn er darüber ja lacht, dann sagt das ja eigentlich das aus, was er möchte oder was für ein politisches System er möchte, nämlich, dass man nicht diskutiert, sondern dass da wahrscheinlich einer vorne steht, vielleicht er, weiß ich nicht, und die Richtung vorgibt. Glaubst du, das ist etwas, was er möchte? Wenn er sich über diese demokratischen Institutionen quasi lustig macht?
Ja, also es kann schon sein, ne? Ich habe jetzt nicht genau mit dem gesprochen, sowieso nicht, oder mich da jetzt irgendwie weiter mit befasst, ne? Aber das ist natürlich genau dieses Autoritäre. Eigentlich sind diese Parlamente, vor allen Dingen diese Studierendenparlamente, total, aus seiner Sicht, unnötig. Kindergarten, da passieren immer nur linke Sachen, da werden nur sozusagen, wenn man das aus der Sicht sagt, irgendwelche linke Propaganda sozusagen und nichts Wissenschaftliches. Das ist natürlich nicht meine Meinung, sondern das, was wahrscheinlich so auf der rechten Seite irgendwie ankommt. Weil das sind dann so Sachen, ne, die Finanzierung von irgendwelchen Antifaschismus, Antirassismus stellen und Gleichstellung stellen und sowas, was natürlich grundsätzlich die Existenz davon eigentlich gegen alles geht, was irgendwie in der rechtsextremen Ideologie gewollt ist. Aber das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass es diese Stellen gibt. Genau.
Weil das im Konflikt mit der rechten Ideologie steht, oder?
Nee, aber naja, eigentlich schon, weil wir möchten ja sozusagen so diskriminierende Strukturen und auch rechtsextreme Strukturen und ungerechte Strukturen, sage ich jetzt mal, aushebeln und dazu helfen ja diese Anlaufstellen und sowas. Irgendwie haben irgendwie einen kleinen Teil. Jetzt sehr verknotet alles das Bild, aber ja.
Ja, ich war gerade so im Moment, was meint ihr jetzt gerade? Aber ja, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden.
Nee, genau. Also das ist, was ich eigentlich sagen wollte, dieser Umgang mit Rechten, weil die sind ja da. Also du kannst sie halt auch irgendwie schwierig wegignorieren. Das haben wir jetzt ja einige Jahre probiert. Das hat einfach nicht funktioniert. Also nicht, also ne, die generell die politische Gesellschaft.
Okay.
Nein.
Ja, da kommen wir jetzt zu einem spannenden Punkt. Wenn wir jetzt sagen wir mal, ignorieren ist nicht die richtige Lösung, das haben wir jetzt rausgefunden. Was ist dann die richtige Lösung?
Das ist die Frage. Also das kann ich dir jetzt selber beantworten, aber das ist halt genau die spannende Frage. Was machen wir? Also wenn man sich, wie gesagt, auch Bundestagsdebatten anguckt, natürlich Konfrontation, irgendwie sagen, ne, wenn die einen Antrag stellen, der ist einfach Mist, mit den es hat keiner mit den wichtigen Stellen gesprochen, bla bla bla, irgendwie sowas. Das sozusagen auf der Ebene zu zerfetzen, aber andererseits auch zu sagen, wir arbeiten aber auch nicht konstruktiv mit denen zusammen, weil das einfach gegen die Grundwerte von der SPD oder auch von anderen demokratischen Parteien dagegen steht.
Das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt. Jetzt so durch meine niederländische Perspektive quasi. Jetzt bei der Europawahl. Also die PVV, die Partei vor Freiheit, müsste sie heißen. Also die von Geert Wilders, der Rechtsextreme. Ja. Der ist ja jetzt bei der Parlamentswahl stärkste Kraft geworden. Wieso, weshalb, warum, komme ich gleich drauf. Aber der ist aktuell bei den Umfragen bei 9 Sitzen im EU-Parlament quasi.
Ja.
Jetzt mal vielleicht ganz kurz als kleines Ratespiel. Was glaubst du, wie viele Sitze hat er in der vorherigen Europawahl gewonnen? Seine Partei.
Warte, wie viele Sitze haben die Niederlande insgesamt?
Was bei 30, glaube ich.
9 hat er jetzt.
Genau.
Schwierig. Ich hasse Raten. 21?
Hä?
Keine Ahnung.
Nee, also wow, also, über 50% bei der letzten Wahl. Okay.
3, okay. Ich sag 3.
Ja, das ist eine Zahl, mit der wir sehr gut arbeiten können. Es ist aber tatsächlich noch viel niedriger. Also bei der letzten Europawahl hatte Geert Wilders mit seiner Partei einen Sitzplatz gewonnen. Okay. Genauso viel wie Volt.
Ach süß.
Da kann man sich vielleicht ausrechnen. Ja, genau. Mhm. Diese rechtsextreme Partei war in den Niederlanden politisch irrelevant geworden. Oder nicht mehr so wichtig. Es auch, als hier die vorgezogene Neuwahl quasi stattgefunden war, konnte sich niemand vorstellen, dass die PVV stärkste Kraft wird. Und ich bin wirklich inzwischen ganz klar dabei, die Rechten zu ignorieren, ist die erste Strategie, vielleicht auch die beste Strategie, weil was letztendlich passiert ist, die Partei von Mark Rutte, er ist jetzt quasi nicht mehr, er ist noch Premierminister, aber jetzt quasi nicht mehr der erste Mann seiner Partei. Und die hat quasi hat einen härteren Migrationskurs gefahren, worüber dann die Regierungskoalition geplatzt ist.
Ja.
Und dann hat man halt im Wahlkampf gesagt, so, ja, wir könnten uns das schon vorstellen, vielleicht eine Regierung mit Geert Wilders zu bilden. So ungefähr war das.
Wo und, kann man den Rutte ungefähr einordnen politisch?
Der Rutte hat das nicht gesagt.
Oder generell die Partei?
Die Partei, die ist jetzt Also sie ist im Europaparlament in der liberalen Ecke, also gemeinsam mit der FDP quasi.
Okay.
So ungefähr kann man das einordnen.
Mhm.
Und dann haben die das quasi dieses Tor der politischen, ja, nicht nur Teilhabe, sondern wirklich das Regieren geöffnet. Und dann hat man natürlich ganz schnell gesehen, das war kurz vor Wahlkampfende, wie plötzlich ganz heftig die Umfragen umgeschlagen sind. Und dann hat noch die Partei von Mark Rutte quasi versucht, nochmal das zu revidieren und zu sagen, oh nee, das machen wir jetzt doch nicht. Aber es hat am Ende halt nicht geholfen. Und dann ist die PVV wirklich sehr überraschend stärkste Kraft geworden mit einem unfassbar guten Ergebnis. Und das ist am Ende nur passiert, weil man eben eine politische, ja, Chance den Rechtsextremen eingeräumt hat. Und deswegen bin ich wirklich ganz klar dabei, zu sagen, auf allen Ebenen sie einfach auszuschließen. Jetzt ist natürlich die Frage, und das ist auch natürlich jetzt wieder eine sehr westliche, aus deutscher Perspektive, eine Perspektive, weil was macht man im nächsten Jahr in den Landtagswahlen im Osten, wo dann vielleicht man keine Verfassung mehr ändern kann?
Dieses Jahr.
Wenn die AfD ein Drittel gewinnt.
Ja.
Das ist natürlich jetzt diese Perspektive, aber ich glaube, so die erste Strategie und zumindest bis dahin auch die beste Strategie ist ignorieren jetzt so aus der Perspektive, die ich jetzt gewonnen habe.
Ja, genau. Also das ist halt sehr interessant. Also du meinst, dass der hat oder die haben quasi nur gewonnen, weil jemand oder eine andere Partei gesagt hat, das wäre ein potenzieller Koalitionspartner. Und denen, ja, die quasi die Macht zugetraut haben.
Genau.
Okay.
Das ist eine Perspektive war, dass für diese Partei zu stimmen tatsächlich etwas ändert. Weil wenn du jetzt ja so AfD wählst, weißt du, okay, die bekommen 15-20% bei der Bundestagswahl, aber dadurch jetzt fundamental ändern wird sich nichts. Also wäre ich doch vielleicht lieber, ich möchte das jetzt keiner demokratischen Partei zudichten, aber eben eine andere Partei, damit halt diese Stimme doch noch mehr Wirkung hat. Aber sobald halt diese Perspektive tatsächlich da ist und von anderen Parteien ja letztendlich gegeben wird, ich glaube, dann ändert sich immer ganz viel im Parteienspektrum.
Ja, das ist ja sehr interessant, auch was du gerade gesagt hast im Hinblick auf die Landtagswahlen, was du auch schon angerissen hast, dass ja da auch oft die Frage debattiert wird, kann die CDU die Brandmauer halten oder will sie die Brandmauer halten und möchte oder lassen sie sich das quasi genauso offen mit der AfD in Thüringen zum Beispiel oder so zu koalieren?
Ja, das, also ich habe ja wenig Vertrauen. Da glaube ich gar nicht jetzt mal so in erster Linie in Sachsen-Anhalt und Sachsen, aber in erster Linie halt in Thüringen. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Ende nehmen wird dort. Also wir haben ja immer noch da Thomas Kemmerich, wir alle kennen den Namen wahrscheinlich,
ja.
Der ist immer noch dort in der FDP. Aber wir haben auch Mario Vogt, der sich dann in ein TV-Duell mit Björn Höcke setzt. Auch immer eine schlechte Idee. Und solange halt die CDU dabei bleibt und die Linken mit AfD auf eine Ebene stellt, dann ist das Bundesland in dem Sinne verloren, würde ich sagen. Also jetzt rein von der, ist jetzt eine harte Wortwahl. Aber rein von der Regierungsbildung mäßig, dass man also wieder keine Regierung bilden kann oder wenn man eine Regierung bildet, dann auf Gnaden der AfD.
Ja, das ist auf jeden Fall krass irgendwie, wenn man das so irgendwie anspricht oder darüber spricht, weil das wirklich reale Möglichkeiten sind. Also da hat ja irgendwie, keine Ahnung, vor 5, 6, 7 Jahren keiner wirklich drüber nachgedacht, dass das passieren kann. Und das ist so crazy, weil es haben vor, keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren auch schon Leute geschrieben, ja, AfD 1933, bla bla. Aber jetzt steht man tatsächlich vor der Möglichkeit, sozusagen, dass sie tatsächlich in Regierungsverantwortung kommen. Und was du bis davor meintest, das ist ja dann eher so, momentan sind das im Prinzip wie so Kasper im Parlament. Die sitzen da, die machen dumme Zwischenrufe, die stellen unmögliche Anträge, alle Parteien, also alle anderen Parteien und Gruppen einigen sich eigentlich darauf, das ist Mist, da sagen wir jetzt, nee, das ist Mist und dann ist die Debatte auch vorbei. Aber wenn das tatsächlich, oder wenn die tatsächlich in eine Regierung und eine Koalition irgendwie kommen, dann werden sich da die Strukturen und die Redeverhalten sozusagen ja auch ändern.
Ja, ich finde ganz generell gesehen, man muss, glaube ich, wirklich mal sich so 3 Minuten hinsetzen und dann mal darüber nachdenken, wieso der politische Diskurs vor 7 Jahren war. Oder was, worüber man 2014 diskutiert hat, worüber man 2015 etc. quasi diskutiert hat, bis Bundestagswahl 2017 und so weiter. Einfach mal wirklich mal 3 Minuten hinsetzen und dann vielleicht sich auch nochmal so eine alte Heute-Show oder so angucken. Da kann es eigentlich einem nur echt kalt den Rücken runterlaufen lassen, weil man hat, also der Diskurs ist inzwischen unglaublich rechts. Zum Beispiel jetzt auch ganz konkret, was die Europäische Union in der Flücht oder was auch Deutschland jetzt ganz konkret in der Flüchtlingspolitik beschlossen hat, die Bezahlkarten, das ist eine Entmenschlichung, die wäre 2017 absolut unmöglich gewesen. Und da muss man sich auch als SPD an die eigene Nase fassen und auch als Parteijugend eigentlich,
ja,
und sagen, das hat man A, mit selbst zu verantworten und ja, das hat man selbst mit zu verantworten, dass quasi, dass man das zulässt, dass dieser Diskurs in dem Bereich so weit nach rechts gerutscht ist und damit ja auch so ein bisschen alles andere.
Ich mache das auch ganz gerne, mal alte Satire-Sendungen oder sowas zu gucken. Und das ist wirklich, es ist wirklich krass, weil man das einfach nicht mehr vergleichen kann, wie damals sozusagen geredet wurde und jetzt. Und ja, du hast recht, also die Politik ist auch einfach rechter geworden. Also auch in unserer Partei.
Die Probleme dafür sind sicherlich vielfältig. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn wir einen flexibleren Haushalt hätten, dann wäre das ein oder andere eben auch deutlich anders gelaufen.
Ja.
Zum Beispiel, glaube ich, würden wir dann nicht darüber reden, warum es Hartz-IV-Sanktionen braucht, um irgendwo 2 Millionen abzuknapsen, was völliger Bullshit ist von der Argumentation her. Aber letztendlich ist die eigene Schuld da halt bei der eigenen Partei und in dem Fall bei der SPD. Da hat die auch ihre historische Verantwortung da nicht korrekt genommen, um das mal ganz klar auszudrücken.
Ja, genau. Andererseits finde ich es halt auch schwierig, dass sozusagen sich dann sehr viel auf die Ampel versteift wird, dass man in diesen Debatten im Bundestag zum Beispiel auch sieht, dass die CDU sagt, ja,
ja,
die AfD redet scheiße, um das jetzt mal zu sagen, aber die Ampel. Und da finde ich dann halt auch, ja, natürlich, das, was wir gerade gesagt haben, da ist sehr viel schlecht gelaufen, Bezahlkarte und Migrationspolitik und aber du kannst es halt nicht vergleichen mit der AfD. Und du kannst nicht sozusagen, ja, für alles die Schuld an die Ampel schieben. Und zum Thema Vergleichen mit der AfD, das hört man meistens auch, wenn man sich sozusagen den linkeren Diskurs anguckt, auch Social Media oder so, dass dann gesagt wird, AfD ist schlecht, aber die Ampel, im Prinzip das Gleiche, was die CDU macht, nur andersrum, dass die, dass dann gesagt wird, die Ampel hat doch auch irgendwie eine konservative Geflüchtetenpolitik und so weiter. Und da denke ich mir, das kannst du aber nicht, das kannst du nicht vergleichen. Das ist einfach,
ja,
auch giftig, das dann so zu vergleichen irgendwie.
Das stimmt absolut. Und tatsächlich, ich glaube, darüber hatten wir auch in einem der vorigen Podcasts mal geredet, die CDU hat halt auch eine unglaubliche Verantwortung. Da ist halt genau das gleiche Bild, wie wir es ja auch schon in den Niederlanden hatten. Also Friedrich Merz hat hier echt so ein, im letzten Sommer, glaube ich, echt so eine richtige Reihe an richtig großen, fritösen großen Fettnäpfchen, die er da mitgenommen hat. Also wenn man nochmal irgendwie nachdenkt, ja, die CDU ist die AfD bloß mit Substanz und so weiter. Und man muss auch einfach sagen, die Debattenkultur hat sich in dem Sinne dann auch einfach hin verschoben zu einem Kulturkampf. Also plötzlich war dann die, galten nicht mehr Menschenrechte als das erste Thema, sondern ob Robert Habeck dir eine Wärmepumpe einbauen möchte oder nicht. Das ist so eine ganz komische Kulturkampf-Verschiebung aus der Ecke der CDU,
ja,
die, glaube ich, auch dann nur der AfD hilft.
Genau, also Thema Wärmepumpe, Thema Gendern, Thema Selbstbestimmungsgesetz, das ist natürlich alles so diese richtig krassen Triggerpunkte, wo dann sozusagen jeder muss sich entscheiden pro Wärmepumpe oder gegen Wärmepumpe, pro Gendern, gegen Gendern, obwohl das eigentlich, ich will nicht sagen irrelevant, aber im Großen und Ganzen nicht so relevant ist, wie es diskutiert wird.
Genau. Und vor allem, lasst die Leute doch gendern, wenn sie wollen. Lasst auch die Leute in Behörden gendern, wenn sie wollen. Und vor allen Dingen, das wird ja so künstlich aufgebauscht, ne? Also, wenn die Leute sich eine Wärmepumpe einbauen lassen wollen, dann lasst die halt eine Wärmepumpe einbauen. Wenn es gefördert wird vom Staat, ist doch schön. Das ist jetzt nicht so, dass man wirklich eine bestehende Ölheizung da jetzt aus der Wand reißt mit dem nächsten Monat und da was Neues einbaut. Das wurde so künstlich aufgebauscht. Sehr, sehr.
Und das ist dann halt quasi medial so aufgebauscht worden, dass man das Gefühl hatte, irgendwer von den Grünen kommt jetzt persönlich vorbei und kloppt das ganze Haus auseinander. Und das ist einfach so, ja. Wo kommt das her? Warum denken die Leute das? Na, hat irgendwann mal jemand das Gesetz gelesen oder eine Debatte darüber verfolgt, ohne sozusagen diese Polemik irgendwie dahinter? Und ich glaube, das schadet halt auch so der Gesellschaft generell sehr krass, wenn man sich nur noch an so einzelnen Punkten aufhängt und gar nicht mehr das ganze politische Spektrum irgendwie sich anguckt. Und also nicht politische Spektrum, sondern verschiedene politische Themen meine ich damit. Die großen Fragen wie Finanzen, Haushalt und irgendwie ja, Geflüchtetenpolitik,
ja, ich glaube,
und so.
Da ist deutscher Journalismus vielleicht auch ein ganz großer Teil der Antwort. Aber es ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Das würde jetzt sehr groß werden.
Ja, genau. Wo haben wir eigentlich am Anfang mal gestartet? Wir wollten eigentlich...
bei Matthias Ecke.
Richtig, genau. Wir wollten eigentlich auch noch ein bisschen über den Wahlkampf reden, ne? Ja.
Ja, wie läuft's denn?
Wie läuft's denn so? Ja, schlecht, kann man sagen.
Oh, okay.
Es interessieren sich nicht so viele Leute für die Europawahl und das Schlimmste ist, dass sich die Partei auch nicht für die Europawahl interessiert, habe ich das Gefühl, ist mein Eindruck. Also es gibt natürlich viele, die auch engagiert irgendwie dabei sind, aber gerade so bei uns merkt man doch, dass die Leute schon sehr in den Vorbereitungen für die Kommunalwahl nächstes Jahr sind und die Bundestagswahl, vor allen Dingen die Kommunalwahl in den Städten, und sich da ihre Kandidierenden zusammensuchen und da alles irgendwie vorbereiten. Und sie möchten auch nicht viel Geld ausgeben, habe ich da den Eindruck. Weil natürlich so eine Doppelwahl Kommunal und Bundestag irgendwie auch teuer wird. Also muss ich überlegen, diese Plakate hängen nicht einfach da und erscheinen einfach irgendwo, sondern die müssen auch gedruckt und bestellt werden und Fotos und alles, das kostet ja alles sehr viel Geld. Es hängen wenig SPD-Plakate, leider auch keine mit unseren Kandidaten drauf. Ja, die sind nicht da. Ist halt schlecht, wenn man gewählt werden möchte. Aber ja, genau. Also man kann aber sagen, wir Jusos hatten jetzt am 4.5., also vor jetzt einer guten Woche oder anderthalb Wochen, hatten wir eine Europawerkstatt mit einer Juso-Kandidatin aus Münster, Madita Fester, und da wurde auch quasi über die Wahl diskutiert und über Europa und dann quasi nochmal ganz konkret Sachen auch vorbereitet, Sachen zusammengepackt und so an Material. Das ist wohl auch ganz gut angekommen so. Und jetzt geht's halt so ein bisschen los mit Veranstaltungen und Sachen. Also wir werden in verschiedenen Schulen sein und diskutieren auch mit verschiedenen Jugendorganisationen. Wir werden in verschiedene Orte aus dem Kreis fahren und da Haustürwahlkampf machen, Stände machen und alles, was dazugehört. Genau, die ganz konkreten Termine sind noch nicht klar, aber so wird das sein. Bei mir im Ort werden wir zum Beispiel auch eine Verteilaktion am Bahnhof machen morgens und so früh aufstehen. Genau, das sind so die Pläne irgendwie dafür.
Das klingt ja fast so, als wenn die Jusos mal wieder einen Wahlkampf retten.
Ja, das könnte man so sagen. Ja, das ist tatsächlich leider oft so.
Ja, ich habe mir die Kampagnenpräsentation von Kevin Kühnert da, das wurde ja live gestreamt, ich hatte dann so eine Push-Meldung bekommen, da dachte ich mir so, ja komm, schau es dir an.
Okay.
Habe ich mir das angeschaut. Und also ich finde erstmal so, die Plakate, die sehen tatsächlich ganz gut aus.
Ja.
Finde ich taktisch auch einen interessanten Move, da quasi jetzt schon Olaf Scholz wieder drauf zu kleben. Also jetzt, ich glaube, das ist eine strategische Entscheidung für den Bundestagswahlkampf, aber gut.
Das habe ich mich auch gefragt, also was der da soll, ob der jetzt so beliebt ist, weiß ich nicht.
Ich glaube, das ist wirklich eine Vorbereitung für den Bundestagswahlkampf. Mhm. Also da steht ja auch so SPD-Frieden und wenn man dann auch Olaf Scholz mit drauf packt, ich glaube, ist das so eine Verbindung, die man herstellen möchte zwischen SPD-Frieden und Olaf Scholz. Ich glaube, das ist so eine inhaltliche Vorbereitung tatsächlich.
Okay.
Wäre jetzt so meine blaue Vermutung, aber Gottes Willen.
Das kann schon alles möglich sein irgendwie, aber
ja, das ist jetzt wirklich so im Kaffeesatz lesen, ne?
Mhm.
Aber was ich ganz spannend fand, Kevin Kühnert hat da gesagt, also der war ziemlich stolz auf, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Kampagnenpräsentation,
nee.
Aber Kevin Kühnert war wirklich stolz quasi auf den Umfang der SPD-Kampagne. Also es ist, er hat gesagt so, das setzt neue Maßstäbe, so auch vom Budget. Ich weiß jetzt nicht, ob du das so merkst vor Ort. Ich habe jetzt wohl mitbekommen, zumindest in Ostwestfalen sind Plakate eher rar gesät.
Ja.
Aber ja.
Du kannst.
Würdest du sagen, der Wahlkampf setzt neue Maßstäbe?
Nach unten, würde ich jetzt mal ganz krass sagen. Nee, also das Problem ist, das ist alles cool. Und wenn du in andere Regionen von Deutschland fährst, siehst du da auch deutlich mehr. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass da noch andere Wahlen jetzt anstehen. Aber ja, es hängt wenig oder fast gar nichts. Also wenn du zum Beispiel nach Bielefeld guckst, da habe ich noch kein Plakat gesehen, ehrlich gesagt. In der Großstadt. Die größte, die wir hier so zu bieten haben.
Ja.
Wow. Hier, wie gesagt, in den Orten hängen einzeln welche. Stehen auf jeden Fall einige Wesselmänner, also diese riesigen Dinger, die irgendwo an Kreuzungen oder so stehen.
Mhm.
Aber also man merkt einfach das, was ich eben schon gesagt habe, die Leute möchten da auch nicht rein investieren. Zumindest die Leute vor Ort nicht, die jetzt sozusagen Stände und alles machen. Also sozusagen den aktiven Wahlkampf irgendwie.
Ja.
Also, ja.
Ja, ich meine, ich bekomme das ja wirklich eigentlich gar nicht mit, ne? Ich war jetzt in Köln am Anfang des Monats und dort war ich dann, überrascht ist jetzt übertrieben, aber ich fand schon, dass da von der SPD ganz gut plakatiert war. Ich würde sogar auch sagen, mit am stärksten, also quasi rein verhältnismäßig am stärksten von allen Parteien. Ja, aber natürlich, ich meine, ich habe das ja auch quasi mitbekommen, wie so eine Europawahl angenommen wird, so von der Mitgliedschaft. Und ja, ich kann das von daher sehr gut verstehen, dass das so ein bisschen träge aktuell läuft, aber ganz ehrlich, Auf der anderen Seite kann ich tatsächlich auch, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, kann ich es auch verstehen, warum das so träge aufgenommen wird. Es ist ein Thema, das weit weg ist. Es ist ein Kandidat für die ganze Region Ostwestfalen. So, natürlich zieht das weniger.
Genau.
Aber natürlich ist das auch, dann wenn man sich wirklich engagieren würde, also wirklich durch die Straßen gehen würde, dort Hauswahlkampf machen würde, wäre der Effekt natürlich auch größer, weil die anderen Parteien ja eben auch demotiviert sind.
Richtig, aber genau.
Gut.
Genau, also das ist halt so ein bisschen das Problem, was du meintest, ganz Ostwestfalen, der Kandidat. Du kannst natürlich nicht, wie wenn du jetzt hier einen Bürgermeisterkandidaten oder so hast, dass der in einem Ort an einem Tag drei Termine hat und dann sozusagen diese Termine hat und bei jeder Veranstaltung, die du machst, ist die Person mit dabei und sagt Hallo und stellt sich selber vor, sondern im Prinzip sehen die Leute den Kandidaten auf Flyern und er muss halt so viel rumtouren, wie es geht, durch alle möglichen Dörfer und Städte, die Ostwestfalen so zu bieten hat. Das ist auch relativ viel und auch weitläufig, also du musst da schon auch viel fahren. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man das Gesicht auf den Plakaten, die nicht hängen, nicht kennt, persönlich und nicht mal selber in der Fußgängerzone gesehen hat, sage ich mal, müssen wir das natürlich irgendwie auch auffangen und natürlich doppelt engagiert sein, aber wenn natürlich viele Leute auch einfach keinen Bock haben, das nicht als wichtig erachten oder sagen, ja, der kommt eh nicht rein, ist halt schwierig, zumal es ja eine Listenwahl ist, das heißt, es geht auch nicht um den Kandidaten, du kannst nicht sagen, ja, SPD finde ich doof, aber den Kandidaten finde ich ganz gut, sondern du kannst halt nur die Partei wählen.
Und deswegen frage ich mich tatsächlich auch, ob so Personifizierung jetzt in dem Fall bei der Europawahl, ob das wirklich was bringt. Also, wenn man jetzt mal so durch die Straßen geht, fragt, wer kennt unseren Bundestagsabgeordneten? Jetzt so ganz generell, Achim Post ist vielleicht ein spezieller Fall.
Ich glaube, den kennt
ganz
man.
Generell, ich glaube, das ist eine privilegierte Auffassung tatsächlich. Und wenn man dann auf Landtagsebene geht, wird es ganz katastrophal schlimm.
Ja,
und
das
dann
stimmt.
Europa noch schlimmer.
Das stimmt.
Deswegen frage ich mich so ein bisschen generell, was Personifizierung.
Ich meine.
Aber da habe ich mich jetzt nicht eingelesen.
Genau.
Kann ich nicht zu sagen.
Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber ich denke zum Beispiel, Achim Post ist jemand, der natürlich viel auf Landesebene und Bundesebene auch unterwegs ist. Den sieht man auch mal in der Zeitung, vielleicht öfter als andere, aber. Das wollte ich nur damit sagen.
Vor allen Dingen, ja, Achim Post ist vielleicht tatsächlich ein spezieller Fall, vor allen Dingen, weil der halt auch schon ein, zwei Ründchen gedreht hat. Ne?
Genau.
Also ich glaube, den kennt man auch am ehesten. Ja,
das ist alles schwierig irgendwie mit der Wahl. Also wie gesagt, wir versuchen da so viel rauszuholen, wie es geht und versuchen halt auch vor allen Dingen jüngere Leute anzusprechen. Wir sind die Jusos. aber natürlich auch, also genau, jüngere Leute vor allen Dingen, weil die jetzt ja auch ab 16 wählen können. Das ist auch ein krasses Thema. Das ist natürlich auch irgendwie die Frage, wie holt man die ab? Kann man jetzt wieder über TikTok und die AfD reden, dass die da extrem viele Leute sozusagen abholen, weil alle anderen Parteien einfach nicht so aktiv sind vielleicht oder nicht so catchy oder so, ich weiß es nicht.
Spielst du jetzt auf die Jugendstudie an? Nicht die Jugendstudie. Da war doch, oder war es doch die Jugendstudie? Keine Ahnung. Aber meinst du jetzt die Studie-Umfrage von vor ein paar Tagen, Wochen, wo die AfD stärkste Kraft war? Weil das würde ich tatsächlich bezweifeln, dass das so ist. Da gab es dann auch nochmal eine Forsa-Umfrage zu, die ein wesentlich anderes Bild gezeichnet hat.
Achso, ne, ich weiß nicht, das war jetzt, glaube ich, so Richtung März oder so, dass das sozusagen die TikTok-Zahlen verglichen wurden. Gab es auch eine, also eine Sendung von Böhmermann zu, kann ich empfehlen, zu Maximilian Krah. Aber, also ich meinte jetzt die TikTok-Zahlen, nicht unbedingt die Wahl. Das Wahlverhalten von Jugendlichen.
Das stimmt, die haben Social Media besser verstanden. Die gehen da strategisch
vor. Ja, genau.
Aber der Bundeskanzler hat ja jetzt auch einen TikTok.
Ja, und er hat eine Aktentasche.
Ja. Also ich habe keinen TikTok, aber so ein, zwei habe ich mir da auch angesehen. Die sind gar nicht so schlecht.
Ich muss auch sagen, ich habe auch keinen TikTok. Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also natürlich möchte ich irgendwie auch, dass wir da sichtbar sind und dass wir da vielleicht auch paar Leute abgreifen können, ein paar Klicks, sage ich mal. Und um einfach sozusagen diese Lücke zu füllen, da gab es jetzt auch Reclaim TikTok und so. Aber ich selber, für mich persönlich, möchte das auch nicht haben eigentlich.
Nee, also aus verschiedenen Gründen tatsächlich. Also ich glaube, allein schon Seelenheil in dem Sinne von Zeitmanagement
ja,
würde ich das gar nicht
genau.
haben. Also es soll ja wirklich einen vom Algorithmus in diese App ziehen.
Ja.
Dass man da dieses Zeitmanagement
findet. Das ist halt auch mein Problem. Also ich hänge schon viel an Instagram. Ich muss nicht noch TikTok irgendwie haben. Aber andererseits ist es natürlich echt wichtig, auch dann sozusagen in den Social-Media-Kanälen präsent zu sein. Schwierig.
Also vor allem dann auch erstmal, man muss ja erstmal auf der Plattform sein, um sie zu verstehen. Also so TikTok-Content wisst jetzt nicht, wie man das produziert, was da ankommt, etc. Keine Ahnung.
Vielleicht sind wir auch schon alt.
Ja, oder das. Ich könnte jetzt sagen, auf Twitter, guter Content ist da immer ein Apfelstrudel aus dem Rewe.
Aber, okay.
Ja, das ist jetzt ein ganz tiefes Rabbit-Hole. Aber es ist halt so, auch welche Insider es da vielleicht gerade gibt, mit denen man das verbinden kann oder so.
Muss ich wieder an den Flutschfuß denken.
Was?
Ja.
Das ist jetzt aber, das ist jetzt weird.
Sorry. nein, ich war mal in einem TikTok-Rabbit-Hole, nachdem ich das auf der Leinwand beim Festival gesehen habe. Es gab viele Leute, die an eine Eisfirma geschrieben haben, dass sie statt oder zusätzlich zu einem Flutschfinger einen Flutschfuß
Oh Gott.
Entschuldigung.
Ja, ich finde das auch ganz schön für die Zuschauer, die jetzt leicht verstört von dem Bildschirm sitzen und unsere Insider nicht kennen, die wir so persönlich haben.
Von den Bildschirmen sitzt eh keiner.
Ja.
Ja, wir sind ein Podcast.
Ja, vielleicht sitzt ja jemand vor Spotify und sieht einfach nur die Anzeige zulaufen. Weiß ich ja nicht.
Ja, okay. Also auf einen guten Flutschfuß im Wahlkampf. Sollen wir das jetzt an der Stelle mal beenden?
Wahrscheinlich schon.
Okay. Ja, vielen Dank fürs Hören. Ihr könnt uns natürlich immer schreiben. Unsere Website ist dasroteteam.de. Da gibt es auch Mailadressen und so, an die ihr euch wenden könnt. Und auf Instagram findet ihr uns bei jusos.minden_lübbecke, Lübbecke mit UE, wo ihr uns natürlich auch schreiben könnt, wenn ihr irgendwelche Dinge zum Podcast loswerden möchtet, Fragen habt, Themen, Vorschläge habt, diskutieren möchtet oder euch uns Jusos mit Lübbecke anschließen möchtet, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich im Juni wieder und dann schauen wir mal, ob wir bis dahin noch eine Bundesregierung haben oder nicht.
Ich hoffe, dass wir noch eine haben.
Ja, ich bin sehr gespannt, was da nach der Europawahl passiert.
Okay, gut. Bis nächstes Mal. Tschüss.
Bis nächstes Mal.